Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Arne Semsrott, Journalist und Aktivist für verschiedenste Facetten der Transparenz, zum Beispiel als Projektleiter beim Portal fragdenstaat.de. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo.
Wir sprechen über Themen dieses Tages, die Rente mit 69, natürlich den Vorstoß der CDU-Chefin für eine internationale Schutzzone in Syrien. Aber erstmal verneigen wir uns. So klingt es, wenn ein japanischer Premierminister den neuen Tenor, den neuen Kaiser ehrt. Naruhito, alte Zöpfe, die abgeschnitten gehören, diese Rituale, oder auch irgendwie faszinierend, Arne Semsrott?
Naja, es gibt ja zumindest schon eine Veränderung. Der Vorgänger, der ist ja zurückgetreten, und ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Das haben wir ja beim Papst jetzt vor kurzem dann auch zum ersten Mal. Wenn die alten Männer abtreten, und zwar zu Lebzeiten, dann ist das, glaube ich, eine gute Entwicklung. Vielleicht als nächstes dann die Rituale.
Das ist die Republikanisierung der Monarchie sozusagen. Wir sind gleich beim Top-Thema dieser Republik, europäische Soldaten nach Syrien. Das ist die Frage, Antworten gleich. Das ist eine echte Überraschung, die am Abend kam. Die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat eine internationale Schutzzone in Nordsyrien vorgeschlagen.
Wir können nicht nur beklagen, was in dieser Region passiert, und als Europa keine Antwort geben. Und wir sind einer der stärksten Partner in Europa. Und deswegen kommt es aus meiner Sicht auch auf uns an,
sagt Annegret Kramp-Karrenbauer im Fernsehen. Der Journalist Arne Semsrott ist an meiner Seite heute zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio. Unser Korrespondent Klaus Remme. Erste Frage an Sie, damit keine Missverständnisse aufkommen. Das heißt, deutsche und europäische Soldaten im Einsatz in Syrien?
Deutsche Fragezeichen. So deutlich wollte sich dann Annegret Kramp-Karrenbauer gestern in den Fernsehinterviews doch nicht aus dem Fenster lehnen, weil sie sehr wohl weiß, die letzte Entscheidung, die fällt im Parlament. Insofern sagt sie völlig richtig, ein solches Mandat, wenn es denn dazu kommen würde, das muss vom Bundestag beschlossen werden. Aber der gesunde Menschenverstand sagt, wenn von Deutschland aus eine solche Initiative, die völlig neu wäre für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, zu diesem Zeitpunkt in einem solchen heiklen Umfeld sich zu engagieren, wenn diese Initiative aus Deutschland kommt, natürlich muss es dann auch einen deutschen Beitrag geben. Das ganze Verfahren scheint mir völlig rätselhaft. Ich bin der Letzte, der sagt, dass hier Deutschland sich nicht engagieren sollte. Ganz im Gegenteil, ich bin der Meinung, die Europäer haben sich zu wenig engagiert. Aber wenn man hört, was AKK vorab gemacht hat, dann klang das so in den Interviews gestern.
Ich habe vorab informiert die Kollegen aus den Vereinigten Staaten, aus Frankreich und aus Großbritannien. Und es geht jetzt darum, auszuloten, ob wir als Europäer die Kraft für eine solche Initiative haben. Die Alternative dazu wäre, dass wir reiner Zaungast sind und die Entwicklung tatenlos mit anschauen.
So, also einige Verbündete, Herr Frenzel, waren informiert, der Koalitionspartner aber nicht. Der Außenminister per SMS und die Fraktion der SPD, Fritz Felgentreu.
40.000 Soldaten, die müssen ja irgendwo herkommen. Die Bundeswehr ist mit ihren Einsätzen bisher schon mehr als nur gut ausgelastet. Wenn man sich nur vorstellt, dass die Bundeswehr vielleicht 5% von diesen 40.000 Soldaten stellen sollte, dann wären das 2.000 Soldaten. 2.000 Soldaten über 4 Quartale würde bedeuten mindestens 8.000 Soldaten im Jahr. Mit Vor- und Nachbereitung liegen wir eher in einer Größenordnung von 12.000 Soldaten, die allein ein deutscher Anteil bedeuten würde. Ich sehe gar nicht, wo die herkommen sollen, wo wir die Ausrüstung für die hernehmen sollen.
Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD. Also die SPD-Fraktion jedenfalls wurde nicht informiert.
Interessant, dass solche Diskussionen und solche Fragen, die dann ein SPD-Verteidigungspolitiker hat, über das Radio, in dem Fall über den Deutschlandfunk, gestellt werden müssen. Arne Semsrott, ich schaue mal in Ihre Richtung. Was war denn Ihre Reaktion auf das, was Sie da gehört haben? Kopfschütteln, zustimmendes Nicken oder vor allem auch erstmal Fragen?
Kopfschütteln wegen des Vorgehens. Ich habe starke Zweifel daran, dass es wirklich um die Sache geht. Also AKK hat sich in den letzten Monaten immer wieder versucht, mit verschiedenen Themen zu profilieren. Jetzt ist es auf einmal Syrien, und wenn das noch nicht mal abgesprochen ist innerhalb der Koalition, dann habe ich den Eindruck, es geht eher darum, in die Schlagzeilen zu kommen und weniger tatsächlich darum, hier eine Lösung zu finden.
Klaus Remme, jetzt könnte man aber natürlich sagen, wenn sie das mit der SPD besprochen hätte, hinter verschlossenen Türen, dann wäre das alles stecken geblieben. Insofern erstmal eine politische Initiative. Initiative, einen Schritt nach vorne gehen. Das kann natürlich was sein. Oder ist es Aktionismus?
Ja, warum hätte es stecken bleiben müssen, frage ich mich. Auch in der SPD wird beklagt, dass die Handlungsoptionen der Europäer zu klein sind, dass man in den letzten Jahren zu passiv gewesen ist. Und der Vorschlag, über den wir ja gestern auch in Berlin schon diskutiert haben, er kam nur nicht von AKK, sondern von Roderich Kiesewetter, dem CDU-Politiker, einer Schutzzone. Diesen Vorschlag kann man so oder so gestalten. Man muss über ihn reden, wenn die Bundesregierung entschlossen ist, voranzugehen. Aber in diesem Falle den Koalitionspartner, an dem man ja ein Interesse hat und wo man gerade in diesem innenpolitischen Klima doch ganz, ganz, ganz großes Interesse hat, den als das Bündnis als solches als funktionsfähig zu halten, den im Dunkeln zu lassen und per Fernsehinterview eine solche Initiative zu zünden, das lässt mich wirklich rätseln zurück. Nicht nur mich, auch die Opposition. Hier FDP-Chef Christian Lindner.
Gestern in der Regierungspressekonferenz haben Herr Seibert und andere ja dieses Thema noch in das Reich der Legenden verbannt. Dann kam der Vorstoß der CDU-Vorsitzenden und Bundesministerin der Verteidigung. Und danach erklärt das Auswärtige Amt, man habe noch Rückfragen. Also ganz offensichtlich ist diese Position innerhalb der Regierung noch nicht einmal vollständig abgestimmt gewesen.
Und das war so. Ich war in der Regierungspressekonferenz. Wir haben den Regierungssprecher gestern Mittag gefragt, würde die Bundeswehr für eine solche Schutzzone die Bundesregierung Soldaten bereitstellen? Und Steffen Seibert sagte schroff, das steht doch überhaupt nicht zur Debatte.
Klaus Rimme, vielen Dank für diese Einordnung, für diese Informationen aus dem Hauptstadtstudio. Arne Semsrott, okay, das Verfahren ist das eine. Wenn wir uns aber nochmal den Vorschlag in der Substanz anschauen, ich hoffe, dass dafür noch Aufmerksamkeit da ist im politischen Berlin und in der ganzen Begleitung, ob dieses etwas rätselhaften Vorgehens. Aber in der Sache, ist das ein politischer Weg, den man erwägen sollte, den Job, den die Amerikaner nicht mehr machen, den Job, bei dem wir die Türken kritisieren dafür, dass sie da ihre Sicherheitszone in Anführungszeichen nach eigenen Kriterien machen, dass dann Europa sagt, das ist ein Job, den wir übernehmen müssen?
Das ist ein Job, der wahrscheinlich von der UN übernommen werden soll. Also wir haben es hier mit einem Angriffskrieg zu tun und ich glaube, die Zweifel daran, dass das Völkerrecht da eingehalten wird, die sind zu Recht sehr, sehr groß. Und da jetzt zu sagen, jetzt machen wir mit einzelnen Ländern dann wiederum irgendwas dagegen, das ist, glaube ich, auch der falsche Weg. Die Frage ist, wie kann man eine völkerrechtskonforme Lösung des Konflikts jetzt zum Ziel bringen? Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, diese türkische Aggression da zurückzuschlagen. Und ja, wie kann das gemacht werden? Ja, wahrscheinlich über die UN, zumindest in den ersten Schritten.
Obwohl, ich habe immer den Eindruck, wenn man nach der UNO ruft, dann hat man damit fast schon auch still mit eingestanden, dass gar nichts passiert, weil wir wissen, wie blockiert die UNO in dieser Frage ist.
Ja.
Okay, das ist eine ehrliche Antwort. Arne Semsrott heute bei mir, unter anderem Autor bei der Plattform netzpolitik.org. Jahrgang 1988, richtig?
Ja.
Wann gehen Sie in Rente? Schon mal ausgerechnet?
Nee, ich habe vor kurzem aber von der Rentenkasse, glaube ich, zum ersten Mal einen Brief bekommen. Da stand drin, wie viel Rente ich kriegen würde. Es war kein schöner Abend.
Also nach der bisherigen gesetzlichen Logik mit 67 Jahren, jetzt gibt es eine laut diskutierte Empfehlung der Bundesbank, ab 2030 das Rentenalter schrittweise zu erhöhen auf dann 69 oder um genau zu sein 69,4 Jahre im Jahr 2070. Das würde alle treffen, die ab 2001 geboren sind. Sie müssten schon ein paar Monate länger arbeiten als 67. Ich glaube auch so zwei, drei mehr. Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung, oder jetzt muss ich fast sagen Ex-Bild-Zeitung, hat ja gerade bekannt gegeben, dass er die Bild-Zeitung verlässt als stellvertretender Chefredakteur, hat gesagt, geschrieben auf Twitter, ist das eine subtile Form der Rache an der Fridays for Future-Generation?
Und die Antwort wäre ja, ich glaube schon. Also das ist ja ein sehr interessanter Konflikt. Wir haben gleichzeitig ja auch eben diese Fridays for Future Demonstrationen, wo sich viele junge Menschen Sorgen machen, dass wir überhaupt das Jahr 2070 erreichen als Gesellschaft irgendwie in dieser Form. Und dann nur darüber zu reden, wie wir das bestehende Rentensystem so einfach nur weiterlaufen lassen, dass es noch irgendwie so finanzierbar ist, das scheint mir ziemlich weit weg zu sein von den eigentlichen Diskussionen, die sich abspielen müssen.
Na, jetzt könnte man natürlich der Bundesbank und anderen, die das ansprechen, zugutehalten. Das ist auch eine Form der Nachhaltigkeit. Also sie schauen sich an, wie leben wir im Moment, wie funktioniert das Rentensystem, kann das dann noch funktionieren, wenn wir alle deutlich älter werden, was wir ja werden glücklicherweise. Und wenn die dann sagen, mit langem politischem Blick, also planbar, die Leute können sich darauf einstellen. Stellt euch darauf ein, das wird notwendig sein. Also in dem Sinne ist es vielleicht jetzt angesichts der Gefahren für den Fortbestand des Planeten nicht die allererste Frage, aber vielleicht die zweite oder dritte.
Naja, aber das Rentensystem soll ja gerade nicht verändert werden, sondern es soll so bleiben und weiter so laufen. Nicht nur länger sollen die Leute arbeiten, sondern auch mehr zahlen. Das ist ja auch Teil des Vorschlags, dass die Beiträge noch steigen. Das heißt, man kann sagen, die Leute sollen mehr zahlen und sollen kürzer nur was rausbekommen, weil sie letztlich am Schluss weniger Rente bekommen. Und es wird eben nicht darauf geschaut, wie können wir dafür sorgen, dass Leute länger gesund bleiben, was ja auch stark mit Arbeit verknüpft ist. Wie können wir dafür sorgen, dass Menschen glücklicher in der Arbeit sind vielleicht auch. Also eher so die Fragen des nachhaltigen Lebens, wie man diese Zeit, um die es geht, dann auch so gestaltet, dass man viel davon hat. Das scheint mir jetzt ein reiner Fokus auf die Zahlen zu sein, der einfach ja diesem Thema nicht gerecht wird.
Mhm. Wie könnte man dem denn dann gerecht werden? Also Sie haben ja schon mal so ein paar Flöcke eingeschlagen, finde ich nachvollziehbar. Ich finde zum Beispiel auch das nach wie vor ja vorhandene Grundprinzip, man arbeitet bis zu einem Stichtag volle Pulle und dann gar nicht, also dass man darüber zum Beispiel viel stärker nachdenken müsste, viel mehr gleitend in der Arbeitswelt durch sein Leben so zu gehen, auch je nachdem, was so ansteht, auch meinetwegen in der Rush-Hour des Lebens, wenn auf einmal alles zusammenkommt. Aber gleichzeitig ist natürlich ein Punkt immer ganz entscheidend, zumindest in der bisherigen Logik, die Finanzierbarkeit. Also ich meine, wir wissen, wie dieses Alter, ursprüngliche Rentenalter von 65 mal zustande gekommen ist. Da hat man sich die Lebenserwartung angeguckt im Deutschen Reich und die lag etwa bei 65. Also da war klar, es gab einige Glückliche, die hatten dann noch 1, 2, 3, 4 Jahre. Und die meisten aber nicht. Jetzt bin ich nicht für ein Rentenalter, ich glaube, die Lebenserwartung liegt bei etwas über 80. Aber eine gewisse Logik steht ja schon drin.
Also wenn es allein um die Finanzierbarkeit geht, dann könnte man ja auch schauen, dass man eine Rentenversicherung hat, wo wirklich alle mit einzahlen und Beamte sind ja gerade nicht mit drin. Auch Politiker des Bundestags ja interessanterweise mit einer eigenen Rentenversicherung. Also ich glaube, dann wäre der erste Schritt vielleicht erstmal das wirklich zusammenzulegen, um ein wirklich solidarisches System zu haben.
Die gute alte Bürgerversicherung, ne?
Ja, genau. Politisch
immer wieder gefordert, ja.
Und dann, glaube ich, kommen sehr viele interessante Impulse aus der Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da sind ja gerade viele spannende Debatten darum, wie kann man denn eigentlich gerade so mit dem Wandel des Arbeitsmarktes auch ein finanzielles System so zu gestalten, dass man gleichzeitig Wohlstand hat und Leute absichert und alle, die arbeiten wollen, das so machen können.
Mhm. Meinen Sie, das geht oder muss man ehrlicherweise auch unterm Strich sagen, dass all das zusammen, also glücklich sein, nicht zu viel arbeiten, nicht zu lange arbeiten, aber lange leben, bei dem Wohlstandslevel, das wir haben, auch möglich ist? Oder muss man in so einer Debatte dann auch sagen, das wird dann auch irgendwelche Abstriche mit sich bringen?
Ich glaube, man könnte viel mehr ausprobieren und viel mehr Modellkommunen zum Beispiel versuchen, wo dann mal ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel ausgezahlt wird. Und mehr Lebensmodelle eben fördern, die anders sind. Also mir persönlich ist zum Beispiel wichtig, dass ich morgens ausschlafen kann. Wenn ich das machen kann, dann ist schon mal gut und dann ist meine Bezahlung vielleicht auch für mich sekundär. Das sind halt unterschiedliche Prioritäten. Und ich habe den Eindruck, dass gerade so, wenn die Bundesbank, und ich weiß auch gar nicht, warum die Bundesbank ausgerechnet drüber nachdenkt, wenn die sich so auf die Zahlen fokussiert, dann fällt das, glaube ich, alles hinten runter.
Es klingt ein bisschen wie eine Nachricht aus einer anderen Zeit. Bauernproteste in Bonn. Ist aber eine Nachricht von heute. Tausende Landwirte protestieren in der alten Bundeshauptstadt. Da hat das Landwirtschaftsministerium nämlich nach wie vor seinen Hauptsitz. Mit Treckern und allem, was dazu gehört. Arne Semsrott, das habe ich aber gehört, nicht nur dort, oder ich wusste es auch, aber Sie haben es auch selbst gesehen auf dem Weg hierher. Auch in Berlin gibt es Proteste.
Eine lange Treckerparade, an der ich mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin.
All das richtet sich gegen die Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik, grob gesagt mehr Tierwohl und weniger Pestizide. Der Protest hat Unterstützung teils auch aus der Politik. Der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Volker Wissing von der FDP sagt es so.
Man kann nicht einfach in Berlin von oben verordnen, ohne zu differenzieren, wie das vor Ort konkret in den Betrieben ankommt. Und dann sich wundern, wenn die Menschen sagen, wir fühlen uns nicht mehr ernst genommen, diese Regulierung entspricht nicht dem, was wir leisten können. Wenn am Ende gar keine Landwirtschaft mehr vorhanden ist, ist niemand gedient. Wir werden nicht aus dem Ausland umweltfreundlichere oder gesündere Lebensmittel importieren können, wenn unsere Landwirte in den Ruin getrieben werden.
Das sagt der Landwirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, der liberale Volker Wissing. Arne Semsrott, Sie sind auch Mitglied im Vorstand der Organisation Lobby Control. Lobby ist das Stichwort. Ist das hier ein Aufschrei der Agrarlobby, einer, ja, glaube ich, sehr starken Lobby, oder ist das auch eine gerechtfertigte Sorge, die die Landwirte da auf die Straße tragen?
Ein bisschen beides. Also ich kann auf einer individuellen Ebene durchaus verstehen, dass Bauern ihr Geschäftsmodell gefährdet sehen. Und das sehen sie, glaube ich, auch zu Recht gefährdet, weil wir eine Entwicklung hatten in den letzten Jahren, die halt, eigentlich Jahrzehnten, die halt eben nicht auf die Bedrohung der Klimakrise reagiert hat. Also viele ausstehende Reformen sind eben bisher nicht passiert. Jetzt passiert das zaghaft. Und das ist natürlich ein Problem für viele Leute, die jetzt auf zum Beispiel viel Fläche gesetzt haben und weniger auf Ökologie. Mhm. Aber die Agrarlobby, die ist auf jeden Fall stark, historisch auch, sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene. Und das müssen wir, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Die Verordnung, die setzt natürlich jetzt vor allem viel um, was auch in Brüssel beschlossen wurde, auch unter Mitwirkung von Deutschland. Das heißt, das ist jetzt nicht eine rein deutsche Geschichte, denn gerade die Agrarpolitik kommt eben maßgeblich auch von der EU.
Mhm. Es ist nicht nur eine rein deutsche Geschichte und es ist wahrscheinlich auch nicht nur eine Geschichte, die stattfindet zwischen Politik und Agrarverbänden und Bauern. Denn Agrarwirtschaft bedeutet ja wir alle, das sind Lebensmittel, die wir kaufen. Das sind Preise, die wir zahlen oder eben auch nicht zahlen. Und es gibt ja auch, Stichwort die Landwirte, es gibt ja auch durchaus unterschiedliche Gruppen bei den Landwirten. Wir haben einen grünen Landwirt hier mal in einem Originalton, Martin Häusling, der jetzt für die Grünen im Europaparlament sitzt und der die Verantwortung der Verbraucher anspricht.
Wir müssen, und das ist ja auch eine Forderung, die viele Bauern erheben, auch über anständige und faire Preise für Bauern reden. Welcher Bauer möchte auf Dauer schon von Subventionen abhängig sein? Und diesen Weg hin zu einer anderen Landwirtschaft führt natürlich auch dazu, dass man mit Verbrauchern auch reden muss. Diese billigen Agrarpreise haben die Bauern natürlich auch in dieses Dilemma gebracht, immer mehr zu produzieren, unter Inkaufnahme von Tierleid und auch von mehr Chemie.
Also ich übersetze mal, solange sich die Discounter den Wettkampf um die Schnitzel- und Milchpreise leisten, haben wir da die allererste Verantwortung.
Ja, das ist ja eine ewige Diskussion, die wir in vielen Teilen dieser von Verbraucherschutzdebatten und auch Lebensmitteldebatten haben. Muss jetzt die Politik was machen oder müssen wir Konsumentinnen und Konsumenten was machen? Und das schließt sich sicher nicht aus. Ich glaube, dass gerade so der Wille, mehr zu Bioprodukten zu greifen und auch durchaus teurere Produkte zu nehmen, schon an Fahrt aufgenommen hat. Aber das ist gerade ein Bereich, der sehr, sehr stark durch politische Anreize und wirtschaftliche Anreize getrieben wird. Also wenn wir uns die Agrarsubventionen auf EU-Ebene ansehen, das sind 55 Milliarden Euro, ein Wahnsinnstopf, der bisher vor allem danach vergeben wird, wie groß ein Feld ist, also einfach nach Fläche von Anbaugebieten und eben nicht daran, wie man produziert. Es wird viel zu wenig an ökologische Anreizpunkte geknüpft und solange das nicht passiert, haben wir die Politik wie jetzt und dann einfach nur zu sagen, ja, dann kauft halt was Besseres und dann wird schon besser, glaube ich, ist irgendwie letztlich auch ein bisschen hilfloser Versuch, dann eine Kurve reinzukriegen.
Mein liebster Funfact in diesem Zusammenhang, gerade im Brexit-Kontext nicht ganz uninteressant, der größte Empfänger von Agrarbeihilfen in Großbritannien ist das britische Königshaus, weil die eben so unglaublich viele Flächen besitzen. Ob die das wirklich brauchen, kann man bezweifeln. Ob damit, ich meine, Prinz Charles ist immerhin ein grün angehauchter Dauerthronanwärter. Übrigens heute auch in Japan bei der Inthronisierung. Jetzt schweife ich aber ab, komm nochmal zurück auf diese Proteste und auf die Frage, wie schnell kann Politik umsteuern? Und wie stark muss sie dabei auch die bedenken, die man bis dahin die ganze Zeit in die andere Richtung gesteuert hat? Also ich meine, das ist jetzt bei den Landwirten vielleicht ein kleiner Teil der Debatte oder ein kleiner Teil der Bevölkerung. Wir haben es aber auch im Größeren, dass wir merken, jetzt wird politisch, weil man merkt, wir müssen schnell handeln, relativ stark verändert. Und auf einmal stellt man Leute echt vor Schwierigkeiten.
Naja, wir reden über die Düngeverordnung oder gerade die Fachpolitiker ja eigentlich schon seit Jahren. Das ist jetzt kein wirklich plötzlicher Trend. Und auch, dass es die Klimakrise gibt, ist, glaube ich, jetzt nicht totale News. Was jetzt ein bisschen anders ist, ist, dass tatsächlich mal ein paar Maßnahmen ergriffen werden, die halt den großen Bauernverbänden nicht so passen wie bisher. die waren halt bisher und sind es ja auch weiterhin institutionell ganz gut eingebunden, also gerade so bei den Agrarpolitikern der CDU sehr, sehr nah dabei. Und wenn die sich jetzt in diesem Fall nicht komplett durchsetzen konnten, glaube ich, ist das eigentlich ein ganz gutes Signal.
Noch demonstrieren sie erstmal heute vor allem in Bonn, das ist die Hauptdemonstration der Bauern, und in gewisser Weise sind sie damit auch Trendsetter. Ich habe gerade noch gelesen, der Lonely Planet, der gibt heute einen Reiseführer heraus, Lonely Planet's Best Travel 2020 mit den 10 Top-Städten weltweit, und da ist Bonn auf Platz 5. Wer hätte das gedacht?
Ich nicht.
Facebook, das große amerikanische Netzwerk, will es diesmal besser machen. Facebook Protect heißen die neuen Richtlinien, mit denen der Konzern Meinungsmanipulation besser in den Griff kriegen will. Bevor ich mit Arne Semsrott, Autor unter anderem auch bei netzpolitik.org, darüber spreche, haben wir Informationen von unserem Korrespondenten Markus Schuler zu den Inhalten.
So müssen Eigentümer von Facebook-Seiten künftig klar offenlegen, ob und wenn ja, zu welcher Organisation sie gehören. Staatlich gelenkte Medien, wie es sie in wenig demokratisch orientierten Staaten wie in Russland gibt, müssen als solche deutlich gekennzeichnet werden. Labels für Meldungen oder Einträge, die als eindeutige Falschinformation entlarvt wurden, sollen nun größer und deutlicher warnen. Werbung, die dazu aufruft, nicht an einer Wahl teilzunehmen, soll verboten werden. Außerdem gab das soziale Netzwerk bekannt, 4 Konten gesperrt zu haben. 3 davon stammen aus dem Iran, 1 aus Russland. Sie sollen ihre wahre Herkunft verschleiert haben und auf mehrere 100.000 Follower gekommen sein. Die jetzt verschärften Richtlinien dürften aber wenig dazu beitragen, den Streit um Wahlwerbung beizulegen, die nachweislich falsche Informationen enthält. Facebook will hier explizit nicht einschreiten.
Facebook will aber grundsätzlich besser den fairen Meinungswettbewerb beschützen. Facebook Protect heißen diese Richtlinien. Arne Semsrott, gibt Ihnen das Sicherheit?
Ich glaube, es gibt vor allem dem Geschäftsmodell von Facebook Sicherheit. Das ist nämlich das, was wirklich beschützt wird. Facebook wird ja immer als soziales Netzwerk bezeichnet. Das ist ja erstmal eine Werbeplattform. Also es geht darum, Werbung an die User auszuliefern. Und jetzt ist Facebook ein bisschen unter Druck gekommen. Wenn Mark Zuckerberg hier und da mal in den Kongress eingeladen wird, dann hat das offensichtlich so ein bisschen Effekt. Aber viel mehr als eine groß angelegte PR-Kampagne sehe ich dahinter jetzt eigentlich nicht.
Es bleibt ja auch natürlich die Frage, selbst wenn es mehr wäre oder gerade wenn es mehr wäre, ob man sich das wünschen sollte. Denn klar, wir haben gesehen, also man kann ja wirklich nach den letzten amerikanischen Präsidentschaftswahlen die Frage stellen, wie viel Verantwortung trägt Facebook dafür, dass dieser Mann Präsident ist. Also einerseits ganz klar der öffentliche Blick darauf, da ist ein großes Netzwerk, das von Milliarden, ich glaube 2 Milliarden Menschen als User genutzt wird, mehr oder weniger intensiv, also eine Verantwortung hat. Und gleichzeitig ist es ein Privatkonzern, dem man eigentlich ja nicht zusprechen möchte, dass dieser Konzern festlegt, was die Grenzen der Meinungsfreiheit sind, was der Meinungskorridor ist, der zugelassen ist.
Ja, und dieses Modell ist darauf ausgelegt, dass halt eine Umgebung, eine politische Umgebung noch relativ fair spielt. Und wenn wir uns jetzt aber gerade die Trump-Kampagne der letzten Tage anschauen, dann wird da halt gelogen und dann wird das in Werbeanzeigen massenhaft verbreitet. Da kann Facebook jetzt nichts gegen machen mit ihren neuen Richtlinien, denn diese Anzeigen, die sind ja explizit ausgenommen von dem Fact-Checking.
Aber es sind Anzeigen. Ich meine, da hat man natürlich als, wenn man einigermaßen als User einen Blick drauf wirft, kann man natürlich schon sehen, es ist ein gekaufter Inhalt.
Ja, was aber tatsächlich passiert, ist ja dann vor allem eine Verunsicherung. Und ob das jetzt Anzeigen sind oder nicht, glaube ich, hat nicht unbedingt so eine große Auswirkung. Was letztlich Facebook fehlt, glaube ich, ist ein wirklich umfassendes Konzept, wie mit einer steigenden Polarisierung umgegangen werden soll, wie mit einem lügenden Präsidenten umgegangen werden soll. Und alle Maßnahmen, die jetzt passieren, die passieren halt vor allem, weil der Kongress gesagt hat, da muss was passieren. Und dann wird sich so darauf fokussiert, dass dann Russland schlimme Sachen gemacht haben soll. Aber wirklich die homegrown problems, also die Probleme, die es in den USA gibt, die werden eher noch verstärkt durch Plattformen wie Facebook, die halt gerade emotionale Inhalte nach vorne spielen.
Aber was kann man dann tun? Denn das Netzwerk ist da. Die Frage, wie stark man Inhalte überhaupt kontrollieren soll und darf, steht absolut im Raum. Ist eine Frage der Meinungsfreiheit und auch eben, wie gesagt, der Frage, wer darf die Meinungsfreiheit einschränken? Was tun?
Diesmal komme ich nicht mit der UN, diesmal komme ich mit dem Kartellrecht. Ich glaube, Facebook muss zerschlagen werden. Also Facebook hat ein Monopol an vielen Stellen des sozialen Austausches. Facebook ist ja, und das vergisst man immer so gern, aber gleichzeitig auch WhatsApp und auch Instagram. Das heißt, Daten, die bei der einen Plattform liegen, sind in der Regel dann auch bei den anderen zu finden. Und das ist eine Marktmacht, die man einem einzelnen Konzern nicht zugestanden stehen sollte. Und insofern, glaube ich, gibt es da relativ klare politische Vorhaben, die man vorantreiben könnte.
Es gibt ja eine gewisse Abstimmung mit den Füßen oder mit dem Finger auf dem Touchscreen. Die Leute sind ja, Sie haben gerade Instagram genannt, Facebook ist weniger gefragt, weniger populär. Es gibt zwar noch diese enormen Nutzerzahlen, die aber häufig gar nicht so häufig in dem Netzwerk sind. Instagram hingegen wächst, dieses freundliche Netzwerk mit den netten Fotos. Bei Instagram, nur mal mit Blick auch auf die amerikanischen Wahlen, da muss man sich wahrscheinlich keine Sorgen machen, dass da in irgendeine Richtung Wahlen beeinflusst werden, oder?
Ach, schön wär's. Leider schon doch. Ich glaube, dass dieser Blick auf die Plattform als besonders nett und alles nur freundlich leider der Realität dann auch nicht so standhält. Wenn man die Plattform richtig benutzt, kann man auch sehr extreme Inhalte dort unterbringen, leider.
Andreas Scheuer ist Bundesverkehrsminister mit einem immer größer werdenden Problem, die gescheiterte Pkw-Maut. Große Frage, die schon länger im Raum steht, warum wurden Verträge abgeschlossen, obwohl die Maut vom Europäischen Gerichtshof gekippt wurde? Und jetzt gibt es dazu neue Vorwürfe, heute Abend zu sehen im ARD-Magazin Report Mainz. Vorwürfe über möglicherweise versteckte Kosten in den Verträgen. Details von Nick Schader.
Der Vertrag wurde geschlossen zwischen dem privaten Mautbetreiber Autoticket und der Toll Collect GmbH. Toll Collect organisiert bereits die Lkw-Maut und ist seit letztem Jahr in staatlicher Hand. Laut Vertrag sollte Toll Collect viele Leistungen für den privaten Mautbetreiber Autoticket übernehmen und dafür unter anderem seine Mautterminals, Mautbrücken und die nötige Software bereitstellen. Vergüten sollte das Ganze der Bund. Dadurch wurden Kosten im dreistelligen Millionenbereich beim Staatsunternehmen Toll Collect versteckt, kritisieren Grüne und FDP. Nur so sei es möglich gewesen, die Mauterhebungskosten auf dem Papier auf unter 2 Milliarden Euro zu halten. Das war die Obergrenze, die der Bundestag bewilligt hatte. Das Bundesverkehrsministerium bestreitet gegenüber Report Mainz, gegen Haushaltsrecht verstoßen zu haben. Durch die Einbeziehung von Toll Collect sollten Synergien erzielt werden.
Synergien, klingt wunderbar. Die neuen Vorwürfe, Arne Semsrott, Sie sind jemand, der sich in all Ihrer Tätigkeit ganz stark Transparenzfragen verschrieben hat. Fragdenstaat.de ist so ein Portal, wo Bürgerinnen und Bürger direkt eben auch nachschauen können, fragen können. Jetzt fange ich mal mit der vielleicht größten Frage. Ich frage jetzt den Arne Semsrott. Ist Andreas Scheuer als Verkehrsminister noch tragbar?
War er vorher noch tragbar? Er ist es auf jeden Fall jetzt nicht. Ich kenne kein Ministerium, das dermaßen intransparent agiert wie das Verkehrsministerium und auch tatsächlich aus eigener Erfahrung. Ich versuche jetzt auch diese Vereinbarung, um die es heute geht, zu bekommen. Ist wahnsinnig schwierig. Ich habe davor versucht, Verträge zu bekommen, zum Beispiel zu Toll Collect, der Lkw-Maut, der Pkw-Maut. Und es ist wirklich, wirklich bemerkenswert, wie sehr sich dieses Ministerium querstellt, nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, sondern eben auch gegenüber dem Parlament Informationen herauszurücken. Und das nährt dann doch ganz stark den Verdacht, dass da so einiges zu verbergen ist, was dem Scheuer nicht so passen würde.
Mhm. Woran liegt das? Also es gibt die politische Interpretation, die höre ich bei Ihnen raus, dass da etwas versteckt werden soll. Man könnte natürlich auch sagen, und das ist ja auch ein bisschen die Argumentation auch im Ministerium, die sagen, wir haben eben nun mal Verträge abzuschließen mit Firmen, die einen gewissen Schutz auch brauchen, ihrer Firmenverhältnisse. Also müssen da insofern ein bisschen genauer hinschauen, als das möglicherweise ein Ministerium ist, das sich mit UNO-Dokumenten, die öffentlich zugänglich sind, hauptsächlich herumträgt.
Ja, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden ja sehr gern mal vorgeschoben für eine Geheimhaltung. Was dabei dann immer vergessen wird, ist, dass es um Steuergeld geht in der Regel. Und hier reden wir ja nicht über ein paar Peanuts, sondern hier geht es dann in dem Fall, um den es heute geht, um 146 Millionen Euro. Insgesamt bei der Pkw-Maut sind es knapp 700 Millionen Euro, bei der Lkw-Maut waren es Milliarden Euro, wo alleine dann nur das Schiedsverfahren im Streit darum schon 250 Millionen Euro Anwaltskosten gekostet hat. Also das sind Dimensionen, die sind schon gar nicht mehr greifbar. Und wenn wir darüber nachdenken würden, wie dieses Geld, das hier in irgendwelche idiotischen Projekte gesteckt werden sollte, eigentlich anders verwendet werden könnte, dann stehen mir wirklich die Haare zu Berge.
Okay, das ist natürlich wieder die politische Bewertung, vollkommen legitim, die vorzunehmen. Aber wenn wir im Bereich der Transparenz bleiben, es wird jetzt wahrscheinlich am Freitag vom Bundestag ein Untersuchungsausschuss eingerichtet. Jetzt ist bei den Untersuchungsausschüssen immer wieder die Frage auch für die Öffentlichkeit interessant, hilft das eigentlich für die Herstellung von Transparenz oder ist es eigentlich ein unwürdiges Hickhack, um letztendlich politische Positionen auf der einen, auf der anderen Seite, die man sowieso kennt?
Naja, was wir in den letzten Jahren sehen, ist, dass die Exekutive, die Ministerien immer, immer stärker werden. Das sehen wir nicht nur beim Verkehrsministerium, auch zum Beispiel beim Innenministerium und den nachgeordneten Geheimdiensten, denen es oft lästig erscheint, überhaupt dann noch Rede und Antwort stehen zu müssen gegenüber dem Parlament und gegenüber der Öffentlichkeit erst recht. Und das hängt, glaube ich, auch zusammen mit einem Parlament, das lange nicht mehr so selbstbewusst ist, wie es sein könnte. Also ein Untersuchungsausschuss ist dann so schon das höchste der Gefühle, aber ich glaube tatsächlich dann bei bestimmten Gesetzentwürfen auch mal zu sagen, nö, das kommt jetzt aus dem Ministerium, aber das wollen wir jetzt einfach mal gar nicht machen als Parlament. Oder zu sagen, wir machen einen eigenen Gesetzentwurf. Auch das ist ja theoretisch möglich und passiert eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist in letzter Zeit einfach unüblich geworden und das führt dann eben auch dazu, dass so ein Ministerium so stark wird.
Arne Semsrott war an meiner Seite in dieser Stunde. Hauptprojekt kann man schon sagen, fragdenstaat.de. Mhm. Ja, also können Sie auf die Website gehen, Fragen stellen. Ich habe keine Frage mehr heute. Ich sage einfach nur danke, dass Sie da waren.
Dankeschön.